Heute bei uns im Podcast zu Gast Buchautor Roland Horn. Und wir sprechen über Lemuria, den Mars und alternative Realitäten. Ich sag dir mal, was ich über Lemuria weiß. Das ist übrigens ein Buch, für die jetzt gerade zugucken und nicht nur hören. Die sehen jetzt hier dieses Buch, das ich in die Kamera halte. Ich werde das auch als Link unter den Podcast einstellen, für die nur hören. Mhm. Ich weiß, dass 1865 stellt der britische Biologe Philip Slater, hieß der, eine Theorie auf, nach der Lemuria eine große Rolle in der Entwicklung der indischen sowie der afrikanischen Fauna gespielt hat.
Ja.
Slater hat die Tierwelt von Afrika, Indien und Madagaskar beobachtet und auch studiert natürlich. Dabei sind ihm eben viele Gemeinsamkeiten aufgefallen. Ganz besonders anscheinend bei den Lemuren, jetzt wissen wir,
wo der Name vielleicht kommt, genau.
Die es heute ja nur noch auf Madagaskar gibt. In Indien findet man im Gegensatz zu Afrika zum Beispiel Fossilien dieser Lemuren. Dieser Tatsache entsprechend hatte Slater die Idee, dass es einmal eine Verbindung zwischen Indien und Madagaskar gegeben haben muss. Da spielt natürlich auch andere Tierarten eine Rolle, ne? Nicht nur die Lemuren, also an denen hat das eben hauptsächlich festgemacht. Vermutlich spielen da bei dieser These, bei dieser Theorie auch viele andere Tierarten eine Rolle, die ich jetzt nicht benennen kann. Und bei allem, was ich gelesen habe über Slater, waren die jetzt auch nicht benannt. Es geht eben um die Lemuren, weil der Kontinent, mit dem er spricht, eben auch Lemuria heißt. Gut, Philip Slater schlug eben vor, den treffenden Namen vor, Lemuria, für diesen verschwundenen Kontinent. Und das ist im Großen und Ganzen das, was ich über Lemuria weiß.
Ja. Ja, das ist auch tatsächlich eine naturwissenschaftliche Ursache für den Namen, also für den Kontinent Lemuria. Da wurde also eine Landbrücke aus den genannten Gründen, die du schon gesagt hast, eine Landbrücke zwischen Afrika, Madagaskar und Indien da, im Indischen Ozean also ziemlich große vermutet. Und davon ist man später abgekommen, weil durch die man hat das dann alles versucht mit der Kontinentaldrift dann erklärt, weil die Madagaskar ja von oben, von Indien kommt und auf Afrika eher zuwandert. Das hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Muss ja dazu sagen, oft spricht man in dem Zusammenhang auch von dem Kontinent Mu, der ursprünglich ein Kontinent im Pazifik gewesen sein soll. Aber da sind die Quellen fast, also die Hauptquellen, das entstand aus der Esoterik. Theosophie waren, glaube ich, die ersten, die Anthroposophen haben es übernommen, andere Esoteriker dann auch. Und irgendwann wurden die Begriffe Lemuria und Mu austauschbar. Dann lag Lemuria dann auch schon mal im Pazifik. Das wurde dann als alles dann so durcheinander gebracht, so ein bisschen. Und die Begriffe wurden austauschbar, da wurden noch andere Begriffe erfunden. Also mal im Indischen Ozean, mal im Pazifischen Ozean, mal beide Ozeane übergreifend, inklusive Australien und was da sonst noch dazwischen liegt. Da sind riesige Kontinente noch, das also. Da gab es dann in der Zwischenzeitlich die tollsten Geschichten. Fakt ist, dass es sowohl im Stillen Ozean als auch im Indischen Ozean Inseln gibt, von denen heute wieder Forscher von einem Mikrokontinent sprechen. Also dass es kein kontinentales Material ist, also dass da eine Erdkruste ist, wie man es auf Kontinenten findet. Dann bestehen dann hauptsächlich aus Granit und so weiter. Die gibt es in beiden Teilen, die werden dann immer mehr gefunden. Und das Zweite ist, dass ich berufe mich in dem Buch viel auf meinen Freund Bernhard Bayer, der Gründer von Atlantisforschung.de war, der da 90% der Berichte gemacht hat, wenn nicht noch mehr. Und ja, der zusammen mit einer Frau das gegründet, die später zur bissigen Skeptikerin mutiert ist leider. Ich war sehr eng mit ihr befreundet damals, aber später ging da gar nichts mehr, mittlerweile total zerstritten. Aber gut, das ist nicht das Thema. Auf jeden Fall haben die beiden mich gebeten, da mitzumachen. Da ging es hauptsächlich um Atlantis. Der Bernhard ist ja leider Anfang letzten Jahres gestorben. Ja, mein Buch ist quasi noch ein Vermächtnis. Ich habe das geschrieben in der Zeit, da hat er noch gelebt. Und da habe ich gesagt, Mensch, du hast auf landesforschung.de dieses Lemuria-Komplex von geologischer, ozeanografischer und einer archäologischer Seite abgeklopft. Gesagt, würde er gern ein Buch schreiben und dich großflächig zitieren. Ja, mach das. Freut er sich, mach da gern. Und dann habe ich das angefangen und ja, das Buch war eigentlich ja, fast fertig, da ist er dann gestorben. Das ist also eine traurige Seite der Geschichte. Er hat also hauptsächlich den stillen Ozean, in dem der Kontinent Mu versunken sein soll, abgeklopft und ist zur Erkenntnis gekommen, dass da tatsächlich größere Landmassen gelegen haben können. Ja gut, im Indischen Ozean hat er sich auch mehr mit der Historie, mit der Naturwissenschaft beschäftigt, so wie du das vorhin eigentlich ganz gut zusammengefasst hast.
Ja. Wie ist er da vorgegangen mit seinen Nachforschungen? Wie sammelt man da Berichte? Wie kommt man darauf, dass da größere Landmassen gelegen haben müssen?
Er ist auf die Geologie eingegangen der Gebiete, hat bestimmte Stellen dort unter die Lupe genommen und viele, viele Autoren zitiert und gelesen. Ja, da kam er zum Beispiel auf Indonesien erstmal zu sprechen, das ja auch schon seit Hunderten absäuft quasi. Dann kam er auf die neuseeländische Schwelle und dann kam er auf Autoren, die vom Hawaii berichten, dass das mal eine größere Landmasse gewesen sein muss. Dann die Osterinsel, obwohl die Osterinsel wieder mehr auf Mythologisches aufbaut, ist aber auch nicht so verkehrt, sage ich mal in Anführungszeichen, oder passt auch in den Kontext, dass das mal ein größerer Kontinent, also größeres Gebiet gewesen sein muss. Und so ist er verschiedene Stellen im Pazifik durchgegangen, auf Geologie, auf Ozeanografie, auf archäologische Funde, sodass er dann zum Schluss zu dem Thema gekommen ist. Also da müsste Landmasse tatsächlich mal existiert haben. Oder mehrere kleine, möglicherweise auch. Er hat sich da nicht so festgelegt.
Von wann bis wann soll es denn Lemuria gegeben haben? Gibt es da konkrete Ideen?
Ja. Das ist natürlich, ja, konkrete Ideen, das ist so eine Sache. Das hängt schon von verschiedenen Ursprüngen zusammen. Die naturwissenschaftliche Geschichte Lemuria, esoterische Mu, dann plötzlich dann Lemuria im stillen Ozean. Da kannst du alle möglichen Daten hören. Also das ist, also die meisten gehen davon aus, also noch vor Atlantis, das hat Platon so auf 9500 vor Christus grob geschätzt. Mhm. Manche schätzen Lemuria auch jünger ein als Atlantis, das ist, da ist die Fantasie also ganz grenzenlos, das ist also schwierig da auch ein Schlussbild zu machen, wo man sich sagen, wie groß war das Ding gelegen oder waren das nur kleine Dinger gewesen? Was im Indischen Ozean oder im stillen Ozean gab es überall so kleinere Mikrokontinente oder gab es doch eine zusammenhängende Landmasse? Das sind alles Fragen, die offen bleiben. Da habe ich ja auch noch ein paar eigene Ideen dazu noch gehabt und das Ganze kam dann also in der Bernhardsein. Vermächtnis über Lemuria, will ich jetzt mal sagen, und ein paar Ideen von mir, die kamen dann zusammen und die bilden dann praktisch das Buch.
Was ich alles lesen konnte zum Thema Lemuria, da ist es ja bei all diesen Berichten ähnlich spannend, was die Bewohner von Lemuria angeht und die Sachen, die sie getan haben, wie die Berichte über Atlantis, die man so kennt. Es sollen also hochintelligente Leute gewesen sein mit speziellen Fähigkeiten etc. Ja. pp. Erzähl doch mal
darüber. Das sind natürlich gerade die Geschichten, die ich vorhin angedeutet habe, die aus dem Theosophischen oder aus dem Anthroposophischen kommen. Da werden ja verschiedene Weltstufen dann hinterher, verschiedene Wurzelrassen wird immer gesagt. Und ja, also in den meisten Fällen, also Geschichten, die ich kenne, da kamen zuerst die Hyperboreer, die vom unvermeintlichen Nordpol kamen natürlich. Das wurde dann ja später von gewissen deutschen Politikern aufgegriffen, das Thema Hyperboreer. Ja, und dann kam meistens Lemuria. Danach soll Atlantis gekommen sein und irgendwann dann unsere Zeit. So wäre das oft in der Theosophie dargestellt. Ja, und die Lemurier, die sollen noch halb vergeistete Wesen gewesen sein, die meistens, die irgendwie so schleimig waren, nicht ganz in der Materie, so halb gespenstisch noch, also quasi in einer gewissen Entwicklung vom, ich sag mal, vom Energetischen zum Materiellen. Die Atlanta waren dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten, also mehr mit der Erde verhaftet, auch schon eher menschlich als in den Muren, weil du besondere Fähigkeiten noch ansprichst. Da sind dann auch mehr solche geistige Fähigkeiten wie Telepathie und solche Geschichten, in denen die bewandert gewesen sein sollen. Das sind aber natürlich Überlieferungen, was heißt Überlieferungen, die Theosophen und die Anthroposophen irgendwo aufgesammelt hatten. Die Gründerin der Theosophie, die Frau Madame Blavatsky, die ist ja viel in der Welt rumgekommen, hat überall da was gesammelt und hat sich da ihre Weltbilder zusammengebastelt. Ich halte es für denkbar, dass sie irgendwo mal was aufgegriffen hat, was tatsächlich auf Fakten beruht. Aber ihre ganze Lehre an sich, die ist natürlich ja doch auch schon rassistisch, muss ich sagen, weil manche Rassen besser sind als die anderen. Und das ist schon, also das Konzept ist mehr als zweifelhaft eigentlich.
Ja.
Aber wie gesagt, sie kam viel in der Welt rum. Es ist möglich, dass hier und da irgendwelche Informationen tatsächlich von irgendwelchen Ureinwohnern stammen und das noch überliefert worden ist und dass da was dran ist. Aber es ist natürlich schwer, jetzt auszufiltern, was und was nicht. Also das ist die anthroposophisch, esoterisch und theosophische Seite von der Lemuria-Geschichte.
Sollen denn die Bewohner von Lemuria, bestanden die denn wirklich nur aus diesen nicht fertig metamorphierten Wesen, sag ich mal? Oder war denn die irdische, normale, Anführungszeichen, Landbevölkerung da auch involviert irgendwie?
Da musst du die Leute ansprechen, die solche Dinge in die Welt setzen. Manche modifizieren das ja, aber bei den meisten, also bei der klassischen Theosophie, da waren das wirklich so, oder Anthroposophie auch, da waren das nur so vergeisterte Wesen. Es gibt andere Esoteriker, die sprechen tatsächlich auch schon von normalen, sage ich mal, normal ausgebildeten menschlichen Wesen und sprechen auch von der Gleichzeitigkeit von Lemuria und Atlantis.
Wie sieht es denn aus mit dem technischen Fortschritt? Was erzählt man sich denn darüber?
Da kommt man sich oft überein, dass es in der damaligen Zeit, ich habe die Levitation erwähnt zum Beispiel, dass es möglich war, damit Steine zu bewegen und Dinge zu bauen zum Beispiel. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, es gibt Esoteriker, die sagen, dass damals, zu Zeiten von Lemuria und insbesondere von Atlantis, die Menschheit schon mal mindestens auf dem Stand war wie jetzt. Entsprechend dann natürlich die gleichen Dinge auf die Reihe bringen konnten, also
Ja.
so ähnliche.
Du schreibst über Überreste von Lemuria auf Mauritius mit Fragezeichen aber.
Ja, das war so eine Geschichte, die ich vorhin angedeutet habe, dass sie in der Gegend sind Anzeichen für kontinentales Material gefunden worden.
Aha.
Und wo die Wissenschaftler auf die Idee gebracht haben, die gesagt haben, schlag da mal so ein Mikrokontinent.
Das ist ja interessant. Ich lese hier gerade noch mal nach. Hat Otto H. Muck versehentlich Lemuria entdeckt.
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte und eine Idee von mir. Der Otto H. Muck, der hat meiner Ansicht nach ein ganz plausibles, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Modell zusammengestellt für den Untergang von Atlantis, der auch der aktuellen Physik standhält. Aber von Lemuria hat er nichts gehalten. Ne? Sagt er, Lemuria, Mu, diese Geschichten, das ist alles Mumpitz. Jetzt hat er aber noch ein zweites Buch geschrieben, also er hat mehr, noch mehrere Bücher geschrieben, aber er hat auch ein Buch geschrieben über eine andere Katastrophe oder überhaupt über die Entwicklung der Erde aus seiner Sicht. Also ich weiß nicht, ob er Geologe war. Das war uns allen zu unklar. Wir haben das nicht ra nie rausgekriegt. Er muss zumindest kurz vor der Promovierung gestanden haben. Aber was dann passiert ist, haben wir nie erfahren, weil er nie als Doktor oder sowas ausgewiesen wird. Nirgends. Also das ist Das ist eine unklare Sache, aber unheimlich davon, er hat von Geologie auf jeden Fall viel verstanden und von Physik. Er war der Meinung, der Mond, es gab alle die Katastrophengeschichten. Er war ein Aktualist, also einer, der gemeint hat, wie das heute auch die Lehre ist, dass die Entwicklung auf der Erde so in flacher Linie im Großen und Ganzen stattfindet. Immer schön stückweise. Im Gegensatz zu den Katastrophisten, die sagen, Katastrophen hätten unsere Welt geprägt. Aber der Muck macht zwei Ausnahmen. Das eine war der Atlantisuntergang und das andere war vorher der Mondeinfang. Also er glaubt, im Gegensatz zu den heutigen Theorien, und er hat aber auch ein paar Punkte für sich, wie ich da beschrieben habe, er glaubt, dass der Mond aus dem Weltraum gekommen ist. Durch den Pazifik durchgetaucht quasi, da ein Stück Erdkruste rausgerissen und meint, deswegen wäre der Pazifik auch so tief und hätte eine riesige Narbe hinterlassen. So, und dann da hat er ein paar geologische Umwälzungen genannt, die Erdverformungen, Hügel, die entstanden sind und Beulen auf der Gegenseite. Und da kommt er in einer ganz komplizierten Geschichte, kommt er darauf zu sprechen, dass im Pazifik sich eine Beule von Kontinentalgröße entwickelt haben könnte. Und zwar also das Quasi-Kontinent, dass das kein Kontinent war, sondern einfach hochgehobene Magmakruste, also Meeresboden quasi, der eine Zeit lang überhalb der Erde gelegen hat. Er muss sehr vulkanisch gewesen sein, weil so Vulkaninsel kennt man ja im Kleinen heute. Und das muss da so eine Riesenblase in dem Sinn gewesen sein im Pazifik. Und ich frage mich, Mensch, warum kann das nicht Lemuria gewesen sein? Das er selber aber ablehnt. Aber er spricht von dieser Magma, diesem riesigen Magma, dieser riesigen Magma-Erhebung im Pazifischen Ozean. Dann ist Leben möglich. Das ist bei weitem nicht so komfortabel, sage ich jetzt mal, wie auf dem richtigen Kontinent. Das ist durchaus möglich. Also wenn ich mit der Idee recht hätte, dann wäre der Untergang auch ganz einfach normal gewesen. Durch den Mondeinfang ist er entstanden und er sagt, eine bestimmte Zeit lang hätte der sich halten können, dann wäre er wieder untergegangen. Damit wäre der Untergang praktisch ganz nicht natürlich, aber Folge der Katastrophe gewesen. Und da können dann, ich weiß nicht, wie lange der gehalten hat, ein paar Millionen Jahre oder was weiß ich, können da durchaus Menschen drauf gelebt haben. Und das könnte vielleicht die Ursache für die, ja, ursprünglich für die Idee vom Kontinent Mu sein im Pazifik. Aber Mu und Lemuria, wie gesagt, ist ja heute austauschbar. Also von daher können wir das Land dann auch Lemuria oder das Gebiet auch Lemuria nennen. Oder halt auf jeden Fall der Ursprung für diese Sagen da, für diese Geschichten.
Ja, aber für den Ersteller dieser Mondtheorie war da Lemuria überhaupt ein Begriff oder hatte der das
Es
erfunden?
war ein Begriff und er hat die Existenz dieser Insel oder dieses Kontinentes vollkommen abgelehnt.
Ah, okay. Ah
Das ist das Interessante bei der Geschichte.
ja.
Deswegen schreibe ich ja versehentlich entdeckt, obwohl er nicht dran geglaubt hat. Er hat das nie, also diese Beule da, die hat er nie mit Lemuria in Verbindung gebracht oder mit Mu. Das war dann letztlich erst meine Idee.
Also es ist interessant, dass jemand so eine gewagte Theorie aufstellt, aber die Lemuria-Theorie dann komplett für sich verwirft, ne?
Ja, so war er. In einigen Punkten war der Odumuk total schulwissenschaftlich. Und in anderen Punkten, wo er von seinen berühmten Ausnahmen gesprochen hat, da hat er viel, sage ich mal, auch Spekulatives zugelassen, sage ich mal. Oder auch für, er hat das so beschrieben, als ob das definitiv so gewesen wäre. Aber das betrifft nur diese zwei Ausnahmen. Und in allen anderen Punkten war er streng wissenschaftlich. Also streng schulwissenschaftlich, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass diese Theorien unwissenschaftlich waren, aber ich meine die klassische Mainstream-Wissenschaft, der hat er ansonsten eher zugestimmt. Und
Ja.
diese Ausnahmen halt hat er sich eingeräumt.
Aha. Ja, interessant auf jeden Fall. Lass uns noch mal auf die, was auch ein Kapitel in deinem Buch ist, mythologischen Grundlagen für die Lemuria-Theorie eingehen.
Ja, da gibt es halt immer wieder Erinnerungen an Menschen, die damals gelebt haben. Da gibt es verschiedene Völker, also eingeborenen Völker, die berichten da immer wieder von, die haben da Storys auf Lager. Da hat sich der Bernhard mehr beschäftigt mit als ich. Ja, da waren auch von Gespenstern namens Lemuren die Rede. Das war weniger mein Gebiet als das von Bernhard. Ich
Werden
muss mal
diese Wesen,
gucken.
von denen du vorhin gesprochen hast, von diesen Eingeborenen auch
Nein.
angesprochen?
Also
Nein.
diese halbgeistige Wesen, die kommen nur aus der Esoterik, Theosophie,
Ja,
Anthroposophie.
ja. Also, es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Atlantis. Das habe ich dich ja schon zum Atlantis-Thema damals gefragt. Es gibt natürlich keinerlei Überlieferungen, Schriften, Zeichnungen. Es gibt natürlich außer diesen mündlichen Geschichten gibt's da gar nichts.
Nee, und auch bei Lemuria, er beruft sich, er zitiert aus dem Hindu-Epos, aus dem Ramayana und so weiter oder aus irgendwelchen Artikeln oder wo da in Erinnerungen sein sollen. Und davon aber eine ganze Menge. Ach so, die Osterinsel, die Osterinsel, die Geschichte, ja, damit habe ich mich ja auch beschäftigt, die erwähnte auch in dem Zusammenhang. Da gibt es ja auch eine Geschichte, da gibt es ja auch Überlieferungen von irgendeinem fliegenden Gott, der gesagt hat, der irgendwann auf dem größeren Kontinent gesagt hat, dann Leute rausgeholt hat und dann zur neuen Heimat geflogen hat. Und da kam dann auch dann raus, dass das die Osterinsel dann war, weil eine größere Landfläche untergegangen ist. Aber das sind natürlich dann auch nur also mythologische Sachen, Erinnerungen, die aber von vielen Völkern verschiedenerweise geteilt werden. Da gibt es noch die Hopi-Indianer, die Erinnerung haben an Kontinent. Kaskara haben die den genannt im Pazifischen Ozean. Der war sogar sehr, sehr groß gewesen. Die haben auch ganz komplexe Geschichten gehabt von verschiedenen Zeiten und haben da auch ihre Religion gehabt. Aber da spielt dieses Kaskara halt eine besondere Rolle. Und dann kommt aber da noch zu den ganzen Geschichten, kommt aber noch dazu, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Teil, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass viele Fischarten, die es, was weiß ich, im Nordpazifik gibt oder die auf Land, also auf Inseln leben, die normalerweise auf dem Land leben, wo man weiß, wo die herkommen. Da gibt es also schon Rätsel oder von hier, die Zestat gab, an anderen Teilen im Pazifik. Da kommt man dann schon mal auf die Idee, dass da irgendwie das mal zusammengehangen haben muss.
Du schreibst über das Thema Lemuria und hast ein Buch geschrieben darüber. Das heißt ja nicht, dass du all diese Theorien, über die du da sprichst, dass du all das auch für bare Münze nimmst, dass du
Ja,
das alles auch glaubst.
ja.
Aber wie siehst du denn das Thema Lemuria? Glaubst du, dass es Lemuria gab, dass es wirklich einen Kontinent gab? Bist du davon überzeugt oder spekulierst du da auch nur?
Ja, gut, letztendlich kann ich es nicht beweisen. Aber ich denke schon, dass es, also dass die Beweise ausreichend sind, um zu, oder na, Beweise ist vielleicht zu viel, oder dass es Indizien, schon gewisse
Indizien,
Indizien dafür gibt, dass das Zusammenhängen größere Landmasse sowohl im Pazifik als auch im Indischen Ozean gegeben hat. Das ist so meine Grundansicht. Dass Erinnerungen gibt, denke ich, dass dort auch schon Menschen gelebt haben, mit den theosophischen Gedanken da über die halbgeistigen Wesen, da will ich jetzt nicht mitgehen. Ich denke, dass da blasse Erinnerungen dann schon da sind, aber das alles steckt alles in einem dichten Nebel. Da blickt Lemuria dir entgegen oder auch Mu, aber du kannst nicht so richtig fassen, aber du hast immer wieder das Bild vor Augen, da muss was da gewesen sein.
Ja. Ich sehe das auch so. Atlantis, hey, vielleicht gab es Atlantis. Da bin ich auch dabei. Vielleicht gab es das und ist versunken, untergegangen, oder wie auch immer, irgendwie abhanden gekommen, wer weiß. Und genauso Lemuria kann ich mir auch gut vorstellen, denn diese Theorie von Philip Slater, dass es da was gegeben haben muss, eine Verbindung gegeben haben muss zwischen zwei Kontinenten, dass sich ja Tierarten und dort verbreitet haben, etc. pp. Da bin ich auch voll dabei. Vielleicht gab es das wirklich, aber ohne diesen Hokuspokus dabei, ohne diese Licht- und Geistwesen. Es ist ja sowieso schon erstaunlich, wir reden über Atlantis, Atlantis ist weg und schon muss es was total Abgefahrenes gewesen sein.
No? Ja, ja.
Aber vielleicht einfach nur ein Stück Land, auf dem ganz viele Menschen gelebt haben, wie du und ich oder wie die anderen halt außenrum auch. Das ist halt dann irgendwie untergegangen, abgesoffen, zerstört worden, was weiß ich, und ist halt nicht mehr da. Ne? Und,
ja.
Aber es ist halt, es ist schon Wahnsinn, wie dann diese ganzen Ideen aufgekommen sind, dass da was Besonderes passiert sein muss, dass besondere Menschen dort gelebt haben müssen mit besonderer Hochtechnologie, mit besonderen Kenntnissen, mit besonderen Fähigkeiten. Es gibt halt keinerlei Hinweise, vielleicht Indizien, wie du sagst, ne? Beweise gibt es nicht, keine Aufzeichnungen. Das macht es natürlich einfach, solche Theorien auszusäen, auszustreuen, sag ich mal.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es das gegeben hat. Vielleicht Atlantis und Lemuria, wie immer es auch damals gehießen hat bei den Leuten selbst.
Ja, ja.
Aber dass wir da von Hochtechnologie reden oder von Leuten mit speziellen Fähigkeiten oder Lichtwesen, das glaube ich nicht.
Ja gut, das sind dann auch schon die spekulativeren Theorien, die ich mich in Bezug auf Atlantis da auch schon ein Stück weit eingelassen habe. Aber über Atlantis haben wir ja schon gesprochen, weil da bin ich halt beeindruckt von den Aussagen des Edgar Cayce, man kann ihn schon Esoteriker nennen, aber er war anders als die anderen und bei ihm sind auch, der spricht auch von Wurzelrassen, aber sind gleichzeitig verschiedenen Gebieten der Erde erschienen, aber normalerweise würde ich nichts von ihm halten, das sage ich mal ganz klar, aber er hat halt einige Sachen gesagt, die mich beeindruckt haben, zum Beispiel, dass in der Sahara, dass die Sahara einst so fruchtig ist, und er war ab den 20er Jahren bis 40ern aktiv, in den Draws sagte er dann nur, dass in der Sahara fruchtbares Gebiet war, er sagte sogar, dass der Nil in den Atlantik damals geflossen ist, bevor er sich seinen Weg ins Delta geschaffen hat. Das sind Dinge, die wissen wir erst seit 1967 zum Beispiel. Solche Sachen haben mich immer beeindruckt und das erwische ich mich dann oft beim Gedanken und ich kann mich dann freimachen von, dass er vielleicht tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt hat, dass Atlantis, also obwohl, dass sein Gedanke richtig ist, sage ich mal, vielleicht, dass auf Atlantis tatsächlich schon höher entwickelt Menschen gegeben hat. Ich spinne ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da spinne ich ja meine eigenen spekulativen Gedanken dahin sogar weiter, dass damals ein Pendelverkehr zwischen Atlantis, also Erde und Mars, bestanden hat. Das ist sehr spekulativ, aber ich lehne mich da mal als mal schon ein bisschen aus dem Fenster.
Ich würde sogar sagen, es ist höchst spekulativ.
Ja, natürlich.
Aber alles ist erlaubt. Davon haben wir schon mal geredet.
Ja.
Da können wir vielleicht irgendwann noch mal genauer drauf eingehen. Das fand ich, ich bin ja auch jemand, ich schließe all diese Dinge ja nicht aus, ne? Auch wenn ich es jetzt in dem Moment nicht glauben kann oder nicht für mich das nichts ist, diese
Theorie
gerade. Das heißt nicht, dass ich es komplett ausschließe. Natürlich kann es das alles gegeben haben, warum nicht? Ne? Ich bin nur irgendwie kein Fan davon, dass, nehmen wir an, Atlantis war ein Kontinent, auf dem es Hochtechnologie gab, dass alles hochtechnologisiert war. Ich weigere mich irgendwie zu glauben, dass es alles so isoliert war. Weißt du, auf diesen...
Nee, Kontinent. Das glaube ich auch nicht. Wir haben ja auch zum Beispiel über die Kathrads gesprochen, die es auch in Malta gibt und so weiter. Und es gibt ja in allen Teilen der Welt irgendwelche Überlieferungen von älter früheren Hochkulturen oder von irgendwas, was früher da gewesen ist. Also ich denke schon, dass Atlantis nicht zu isoliert war, trotz der Lage im Meer natürlich. Aber
wenn man halt diesen Aussagen Glauben schenken kann oder wenn man daran glaubt, an diese Hochtechnologie, dann war das dort schon ganz schön gebündelt. Wir sprechen von
Bauwerken,
die beschrieben werden, von der Technologie, von den Leuten mit besonderen Fähigkeiten. Ist halt trotzdem relativ isoliert gewesen auf diesem Kontinent, denke ich mal.
Ne? Relativ, ja. Ja, gut. Ja, gut. Das, was du von anderen Gebieten hörst, von der älteren Zeiten, das ist alles auch so ins Mythologische gepackt. Das sind nur so Erzählungen.
Ja.
Viele natürlich. Aber es gibt natürlich keinen Nachweis dafür. Absolut nichts. Da ist nichts übrig geblieben, wo man wirklich sagen könnte, da haben wir jetzt einen stichhaltigen Anhaltspunkt für solche Geschichten.
Ja.
Das gebe ich gerne zu. Also da mangelt es dran.
So eine dermaßen hochtechnologisierte Zivilisation, glaube ich, da wären vielleicht Aufzeichnungen oder Erfindungen oder was auch immer ein bisschen breiter gestreut, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das dann alles mit diesem einen Kontinent absäuft ja. und alles weg ist.
Also das ist
der Gedanke, den ich immer habe dabei.
Ja, aber nach dem Absaufen des Kontinentes soll ja die riesige Sintflut geherrscht haben, die auf der ganzen Erde alles weggespült hat.
Gut.
Das ist der Gedanke.
Hat die Reste dann noch mitgenommen sozusagen.
Den man dann mitnehmen müsste, ja.
Ja. Wir werden es nicht herausfinden, vermutlich.
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass man da noch irgendwas wirklich Stichhaltiges in der Richtung findet. Vielleicht am ehesten auf dem Mars, da hat sie vielleicht, also wenn diese Tiefpendeltheorie von mir tatsächlich stimmt, also hier habe ich mit einem gewissen Schmunzeln, ich habe das in meinem Buch da am Anfang und am Schluss wieder erwähnt, zwischendrin sind auch greifbare Sachen drin, also große Teil von meinem Mars-Buch jetzt, das will ich dazu sagen, ich habe das halt so zum Hauptthema gemacht, damit es abhebt von den anderen Mars-Büchern, sage ich mal, aber das macht nur den Anfang und den Schluss eigentlich, geht es jetzt speziell darum.
Ja, der Mars ist für mich auch mega spannend. Der Mars ist sehr, sehr spannend. Ich verfolge das auch mit großem Interesse, was da oben passiert aktuell. Guck mir die Bilder gerne an und ab und zu ist immer ein Bildchen dabei, die leider dann auch ein bisschen bearbeitet und verfälscht.
Ja, natürlich.
Online die Runde machen, was ich sehr schade finde, was der ganzen Sache sehr nicht zugutekommt, sagen wir mal.
Ja.
Was die ganze Sache leider nicht zugutekommt. Unserer Sache, unseren Themen, sag ich mal, was es nicht gerade seriös erscheinen lässt. Aber, hey, das eine Bild habe ich immer wieder vor Augen von diesem Teil, das aussieht wie ein Knochen, wie so ein Oberschenkelknochen von irgendeinem großen...
Ja, zum Beispiel. Das ist eins von vielen Dingen, die wirklich sehr strange da aussehen. Ja gut, und der Gedanke kam mir halt deswegen, weil ich mal gesagt habe, wenn es auf dem Mars mal Leben gegeben hat, wo kommt das her? Es gibt drei Möglichkeiten. Einmal parallel zur Erde hat sich auch auf dem Mars was Leben entwickelt. Das wären also zwei Planeten nebeneinander, völlig unabhängig voneinander. Das wäre die eine Geschichte. Und da muss man sich fragen, hat der Mars das damals hergegeben, wirklich gut? Es soll ja viele Umwälzungen gegeben haben. Vielleicht war der mal wirklich lebensfreundlich und so weiter. Aber da müsste sich Leben dann parallel dann entwickelt haben. Die am meist vertretende Theorie ist, dass irgendwelche Raumschiffe aus dem tiefen Weltall kamen und vielleicht Mars und Erde besiedelt haben, damit man das unter einen Hut bringt. Und dann halt noch die dritte Theorie, die vom Hawkland war, das nur nebenbei erwähnt wurde, die aber, soweit ich weiß, vor mir keiner vertreten hat, dass der Mars von irgendeiner älteren Erdenkultur besiedelt wurde. Damals konnte ich mir Außerirdische, das konnte ich mir damals wirklich nicht vorstellen und deswegen war mir dieser Gedanke am nahegelegensten. Ja. Und obwohl ich heute sage, die Physik, die gibt mehr her, auch für Außerirdische, also das erscheint mir heute alles plausibler, außerirdische Besucher und so weiter, aber ich bin halt da auch ein Stück weit an meiner alten Theorie, die ich damals für die plausibelste hielte, hängen geblieben.
Ja.
Auch wenn das natürlich auch Spekulation ist. Mhm. Aber wie gesagt, in meinem Mars-Buch, es steht ja auf dem Titel auch, Indizien für Raumfahrt von vor 10.000 Jahren, das war der Untertitel gewesen. Das ist eigentlich mehr die Einleitung und dann der Schluss. Und zwischendurch kommen wirklich größtenteils greifbare Dinge.
Ja.
Ja, sagen wir, da könnte was dran sein. Auch der Mars-Gesicht, die Gegend, wenn man die ganze Umgebung mitholt, war da wahrscheinlich doch mehr dran, als dann nach der MGS-Sonde gesagt wurde. Man darf halt nicht das Mars-Gesicht gesondert betrachten, sondern die ganze Region und auch weiter auf dem Mars. Und da kommen dann viele, wie du schon gesagt hast, diese Bilder da kommt dann schon einiges zusammen, wo die Frage erlaubt sein muss, auch von wissenschaftlicher Seite her, war da mal irgendwas? Ja, das, was ich dann am Anfang und am Ende von meinem Buch draus mache, das ist halt äußerst spekulativ, das ist schon klar.
Ja, aber interessant ist es allemal, solche Gedankenanstöße, sage ich mal, das ist ja ganz spannend, kann ja trotzdem spannend sein, mal drüber nachzudenken.
Ja,
eben. Beweisen kann man es eh nicht.
Das denke ich mir auch, ja, nee, beweisen kann man es nicht.
Und dann mal so ein Gedankenspiel draus machen? Ist, finde ich, ganz interessant, ne? Solche Gedankenspiele.
Ich suche immer gern Alternativen. Auch damals die Paläozän-Theorie, da habe ich immer Alternativen gesucht, habe ich gedacht, Mensch, müssen das unbedingt Außerirdische gewesen sein? Und da kommt man dann auf solche Gedanken, dass dass das und die AAS hat ja damals auch sogar auch noch so sich die Frage gestellt oder hat ja am Anfang auch davon gesprochen, von außerirdischem Leben oder älteren Kulturen. Da, und das, das haben sie irgendwann aus ihren Satzungen verbannt, ne, diese ältere irdische Kulturen und sich nur noch die Paläolithik verlassen. Und ich war halt und bin noch eher auf dem anderen Trip, obwohl ich der Paläolithik heute wesentlich offener gegenüberstehe als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren.
Was ist der Grund, warum das mal anders war?
Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass über diese riesigen Entfernungen da irgendjemand es schafft, zur Erde vorzudringen und dann hier dann noch ausgerechnet auf unserer Erde da rumexperimentiert und dann alle Jahrhunderte wiederkommt und guckt, was da los ist, was da so läuft. Hielt ich damals für, ja, für fast unmöglich. Und deshalb war die ganze Paläolithik für mich ziemlich fragwürdig. Heute im Rahmen der neuen Physik gibt es da auch ganz andere Möglichkeiten.
Ja, also war für dich eher nicht so nachvollziehbar, warum
Die, ja.
eine ferne Zivilisation gerade zu uns kommen soll, um uns irgendwie ein bisschen zu pushen,
Ja,
sozusagen.
genau,
Und
ja.
die Gründe waren jetzt nicht so nachvollziehbar, warum uns jemand
Ja.
irgendwie ein bisschen
Also
vorantreiben sollte.
die Gründe sind für mich immer noch wenig nachvollziehbar, aber die Wege, die Möglichkeiten, hierher zu kommen, sind breiter geworden mit der
Ja,
neuen Physik. Da
das.
gibt es ja die Wurmlochtheorie
Ja.
und weiß ich, und Hyperlichtgeschwindigkeitsflüge und so weiter. Generationsraumschiff, gut, da hat man früher dran gedacht. War theoretisch auch nicht ausgeschlossen. Also es gibt da irgendwelche Abkürzungen im Raum, ja, halt Wurmlöcher und solche Sachen. Da gibt es heute mehr Möglichkeiten.
Das
Der Grund, warum sich Außerirdische so extensiv mit der Erde beschäftigen wollen, das leuchtet mir immer noch nicht so ganz ein.
ist
Aber ich sage, dass welche da gewesen sein können, das wird immer wahrscheinlicher mit dem
gut.
Fortgang der Physik.
Wir kennen halt nur uns, und wenn du jetzt sagst, dass es sich ausgerechnet mit uns, ich habe dieselben Gedanken, also
Ja.
ich sehe das ähnlich, aber wir denken jetzt, ja, warum ausgerechnet uns? Warum sollen sie sich mit uns beschäftigen und uns helfen? Aber vielleicht sind wir nicht die Einzigen, denen geholfen wird. Das ist schon mal das eine.
Ja, gut,
Der andere
ja.
Gedanke ist aber ähnlich wie bei dir: die Entfernungen über Brücken, die Wege hierher, das ist alles jetzt mittlerweile ein bisschen nachvollziehbarer, ja, wenn man, ne, wie du
Ja,
schon, hast du
ja,
gerade
ja.
aufgezählt. Auf der anderen Seite fragt man sich, das verschlingt ja vermutlich unendlich Ressourcen, so eine Reise, so eine lange Reise, ne? Und auch wenn sie vielleicht
Ja.
nicht so mega lang ist für diese Zivilisationen, werden wahrscheinlich trotzdem große Ressourcen
Ja,
verschlungen.
richtig, richtig. Also man kann nicht sagen, sowas ist heute, kann jederzeit jemand kommen, ist ja nicht weit und so. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Das
Also,
ist schon klar.
wenn ich mit dem Zug nach Koblenz fahre, was ich vorletzte Woche getan habe,
Ja.
dann muss ich 100 € bezahlen für mein Zugticket. Das ist schon mal die erste Ressource, die verschwendet wird, mein
Ja,
Geld. Das
ja.
wird verschlungen und vermutlich kostet woanders Material
Ja.
und Sprit oder Treibstoff, was auch immer, kostet vermutlich auch irgendwas oder muss
Ja, ja.
abgebaut werden oder hergestellt werden. Das wird alles, ne? Es
Ja.
muss ja, also der tiefere Sinn darin erschließt sich mir persönlich jetzt auch noch nicht so ganz.
Ja.
Dass wahnsinnig viele Ressourcen aufgewandt werden, verschwendet werden. Okay, wenn man sagt, hey, es ist eine Beobachtungsmission, wir sind Forscher, gut, dann wird Geld verschwendet oder verbraucht für Forschungen. Das sehe ich ein, aber dann dass man dann auch noch sich dafür entscheidet, ach komm, da landen wir jetzt auch und helfen da mal irgendwie
Ja,
ein paar
und
Jahre
kommen
lang.
immer wieder vor allen
Ja,
Dingen. Das
also
muss ja auch.
was ist da so interessant an,
Ja.
ich meine, so eine hohe Zivilisation kennt ja, weiß ja, wie weit man sein kann, wie weit man kommen kann. In der Zivilisation, was man erreichen kann,
Ja.
ist es wirklich interessant, so ein paar Steinzeitmenschen wie uns zu beobachten, wie die immer langsam, immer weiter so die hochklettern und sich hochkämpfen in der Technologie. Ist es wirklich vielleicht so interessant, uns zu beobachten? Das wäre für mich der einzige Grund. Dann aber, warum hilft man dann, wenn man das beobachten will,
Ja,
den
ja.
Fortschritt, also dann dürfte man nicht helfen, wenn man das so ein Experiment oder so eine Beobachtung
Ja,
anstellen will,
richtig.
dann macht das Helfen keinen Sinn, ne?
Also so ganz schlüssig ist das für mich auch nicht, aber so, ich will nur sagen, den Unterschied, vor 10, 15 Jahren habe ich den Paläozän-Gedanken eigentlich total abgelehnt und heute aufgrund der besseren Möglichkeiten, sage ich mal, die Waagschale hat sich angenähert, sage ich mal, aber mehr will ich damit auch nicht sagen.
Ja, nein, es sind, wie gesagt, diese Gedanken sind alle, ist alles völlig legitim. Man kann, da kann man so viel spekulieren und das ist ja das, man kann nur spekulieren bei all diesen Themen und das macht ja auch, das ist, macht ja auch interessant. Man hat immer was zum Besprechen. Genau, hier dieser Podcast, der wäre nichts, wenn man alles wüsste. Wenn man
Ja,
alles 100%
natürlich.
wüsste, dann gäbe es hier drei, vier Folgen und dann wäre Schluss mit dem Thema wahrscheinlich. Gut, dann
Ja,
würden sich
und
wahrscheinlich andere Fragen auftun, aber im Prinzip, ne, macht dieses Spekulieren ja all das hier aus.
für mich wäre das Leben langweilig, wenn es nichts mehr zu forschen gäbe. Deswegen ist
Genau.
ja so der christliche Gedanke von dem ewigen Leben. Ja, was soll ich da? Da weiß man alles, dann spielt man den ganzen Tag Harfe oder was weiß ich und lobpreist Gott und so. Aber das wäre doch stinklangweilig. Es muss irgendwas kitzeln, wo man sich fragen kann, was steckt da dahinter? Was ist da los? Warum ist das so?
Ja.
Also der Gedanke, irgendwann alles zu wissen, der korreliert bei mir mit Langeweile.
Ich weiß nicht, wie stehst du zu Reinkarnation und solchen Dingen?
Sagen wir mal so, oder mir wäre es am liebsten, wenn es keine Reinkarnation gäbe, weil nochmal auf die Erde, nochmal das Ganze von Anfang an laufen lernen und Schule und das ganze Zeug.
Ja, aber
Aber
du.
leider gibt es da auch eine Menge an Indizien, die dafür sprechen, dass es die Reinkarnation doch gibt.
Vielleicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Manche sagen ja, ey, ich fände es mal interessant, als Ameise wiedergeboren zu werden oder
Ja, ich weiß nicht, was da interessant dran sein
als
soll.
Adler oder als Stein oder als was weiß ich, ne? Und ich
Ja,
sage mir dann immer,
Stein, was mache ich dann mein ganzes Leben lang?
ja, hey, wenn
Also,
du beobachten könntest als Stein, dann würdest du echt verdammt viel sehen, so über die ja, Millionen und Jahrtausende. Aber wie stirbt ein Stein, um wieder zu reinkarnieren, ne? Aber ist
ja,
ja egal.
genau, das war jetzt gerade mein Gedanke auch,
Da
ja.
müsste dann irgendwie die Erde draufgehen und dann würde er wahrscheinlich trotzdem im Weltall irgendwo rumfliegen. Aber cooler Gedanke eigentlich, als Stein, dann landest du mal da und dann landest du mal dort. Nee, wahrscheinlich wirst du irgendwann verglühen in irgendeiner Atmosphäre. Aber ist ja egal. Ich sage immer, das sagen viele, ja, das ist doch ein interessanter Gedanke, wenn du mal als Bär auf die Welt kommst oder als der Mensch oder als Frau oder als was weiß ich, ne? Oder als dieses Tier und jenes Insekt. Und dann sage ich, ja, oder als außerirdisches Lebewesen, das sagen ja auch viele, dass man
Ja,
inkarnieren kann
das höre ich oft, ja.
Oder andersrum, ne? Dass es auch andersrum gehen soll, dass die Theorie verfolgen ja
Ja.
einige. Dann sage ich immer, das Ganze würde ja eigentlich nur Sinn machen, weil man immer sagt, ich fände es spannend als dies und
Ja.
als das. Das würde ja nur Sinn machen, wenn du dieses Leben mit, also die Erinnerungen an dieses Leben, also dein Bewusstsein sozusagen mitnehmen könntest, weil ansonsten bist du einfach ein Insekt und machst, was ein Insekt macht.
Ja,
Du machst
ja.
ja, wo ist denn die Erfahrung? Du
Ja,
lebst halt jetzt
genau.
ein Insekt, eine keine Ahnung, eine Gottesanbeterin lebt knapp ein Jahr, 12 Monate ungefähr, 12 bis 14 Monate, glaube ich. Dann bist du die ein Jahr lang, machst, was ein Insekt macht, aber du hast ja dein Bewusstsein, das du jetzt hast, hast du ja nicht mitgenommen.
Ja.
Also ist es ja in dem Sinn keine Erfahrung. Die wäre es dann vielleicht höchstens, wenn du irgendwann am Ende mal irgendwas bist, das sich an alles erinnern kann. Weiß nicht, ob das diese Theorie mit einschließt. Das weiß ich jetzt nicht.
Es gibt ja verschiedene, Hinduismus, Buddhismus, also eine von beiden, ich glaube, der Hinduismus sagt, dass man nicht mehr als Tier wiedergeboren wird, sondern nur noch als Mensch. Das erschiene mir dann plausibler. Aber wenn ich jetzt so auf mich schaue, es würde mich auf der einen Seite natürlich brennend interessieren, wer ich im vorigen Leben gewesen bin. Das ist eine Sache, wo es wieder kitzelt. Aber der Gedanke an weiteres Leben, nochmal das Ganze, das lässt mich erschaudern. Das
Das
ist der
ist
Unterschied.
auch kein schöner Gedanke, glaube ich. Nein, für mich ebenfalls nicht. Was ich aber interessant fände, sind wir wieder bei einem anderen Thema, macht aber gar nichts, wenn wir in Richtung Parallelwelten gucken. Ich lese gerade ein Buch. Ich habe gestern mit Thorsten Lesker einen Podcast aufgenommen. Kennst du wahrscheinlich. Spannender Typ. Ich finde den mega cool und
Ja.
ein sehr cooles Buch geschrieben, Paranormales Deutschland und spannende Sachen drin. Auf jeden Fall habe ich mit ihm gesprochen über Zeitreisen und Paralleluniversen. Ich fand das Thema ganz spannend. Wenn wir in diese Richtung gucken, finde ich das schon viel interessanter als Reinkarnation zum Beispiel. Ich würde mich gerne sehen, wie ich glaube so ein bisschen an die Mehrwelt-Theorie und an die Paralleluniversen-Theorie. Ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem ich mich anfreunden kann. Ich würde gerne sehen, wie ich in verschiedenen Parallelwelten lebe, was ich da bin. Ne?
Das könnte ich mir auch, das würde mich auch interessieren.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, glaube ich, schon angefangen gerade, mein Gehirn. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Erde Null. Die Protagonisten in diesem Buch reisen eben von Parallelwelt zu Parallelwelt. Also es ist eine Technik erfunden worden, mit der das eben geht.
Ja.
Du kannst aber nur auf Parallelwelten oder in Parallelwelten materialisieren mit dieser Technik, in denen du schon gestorben bist. Mhm. Wenn du in diesen Parallelwelten materialisierst und lebst dort noch, kommst du sofort zurück und bist aber tot und komplett entstellt und verkrüppelt und was weiß ich nicht alles. Also das Buch fängt damit an, dass sie erklären, wie die Experimente am Anfang waren, dass viele Dutzend Leute, die da mitgemacht haben bei diesem Experiment, also tot zurückkamen, weil sie eben auf dieser Welt noch gelebt haben. Es hat aber lange gedauert, bis sie es herausgefunden haben. Ich finde den Gedanken auch ganz cool. Da sind wir bei so einem komischen Paradoxon, das vielleicht da eine Rolle spielen könnte, ne? Wenn du dann noch lebst. Da lässt sich einfach dieses, was auch immer es ist, nicht rein, weil das darf nicht sein. Also tut sich einmal zusammenfalten und zurückschicken. Aber auf den Welten, auf denen du eben nicht mehr lebst, auf denen kannst du materialisieren und dort werden eben in dem Buch, ich habe es noch nicht ganz durch, Informationen beschafft, Sachen erledigt, bla bla bla, pipapo. Finde ich ganz spannend.
Solche Sachen interessieren mich auch.
Das finde ich mega cool, den Gedanken, wenn du das irgendwo nochmal irgendwo lebst,
ja,
aber dein Leben irgendwie komplett anders verläuft. Und
ja, oder vielleicht gibt es irgendeinen Planet, wo aus mir was geworden ist. Also einen Planet oder eine Parallelwelt vielmehr oder was weiß ich. Ja, wo ich schon Millionen geschäffelt habe mit meinen Büchern oder was weiß ich, in die Politik gegangen bin oder weiß ich was. Das,
ja.
Das sind schon interessante Überlegungen.
Interessante
Weltregierer.
Ja. Alles ist möglich. Ja. Und wir haben auch darüber geredet, dass vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht mal interessant, deine Gedanken einzufangen zu dem Thema. Es gibt ja Leute, die tauchen auch in diesem Leben in andere Welten ab, in alternative Realitäten ab. Und die können sich da so reinsteigern, bis es irgendwann für die wirkliche Realität ist. Es gibt Leute, die sind psychisch krank und die steigern sich wirklich, die reden sich ein, dass sie irgendjemand anders sind. Die haben vielleicht schlimme Dinge erlebt in ihrem Leben, ne?
Ja, gut, als Traumafolgen gibt es das.
Genau, aus anderen Gründen irgendein schlimmes Trauma erlebt eben.
Ja.
Und reden sich, es ist alles schon passiert, reden sich ein komplett anderes Leben ein und leben dieses Leben dann auch. Also, wie Thorsten Lesker gestern gesagt hat, es gibt Leute, die plötzlich sogar anders sich bewegen.
Ja.
Weil sie denken, sie sind jetzt eine Frau und bilden sich ein, sie sind irgendein Mann, was weiß ich, ein Spion oder ein Superheld oder was weiß ich.
Ja,
dann bewegen die sich dementsprechend oder die Sprache ändert sich ein bisschen, ne? Die Aussprache, alles ändert sich ein bisschen. Das ist das Merkwürdige, was das Hirn alles anstellen kann mit einem, finde ich sehr spannend.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Und die Frage, die sich mir da sofort stellt, natürlich, das sind Krankheiten, aber vielleicht fühlen die sich ja wohl in ihrer Welt. Ja,
das so, ne? Da spricht nichts dagegen, solange du keinem wehtust und für dich in deiner Realität du irgendwie vielleicht ein Superheld bist und wenn du dann dabei nicht vielleicht aus dem Fenster springst, weil du denkst, du kannst fliegen,
aber dich
gut fühlst und für dich das wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du wirklich denkst, das ist so.
Ja.
Wenn du irgendwie dem Leben hier, ich kann Leute verstehen, die diesem Leben hier entkommen wollen. Guck mal. Wie viele Kiddies heutzutage, ich habe ja selber so einen Fall hier, so einen 15-Jährigen, ne? Und auch die Tochter, die verbringen wahnsinnig viel Zeit vorm Handy. Es ist halt jetzt einfach, die Zeit ist halt jetzt einfach so, man kann es ein bisschen regulieren, aber die Zeiten sind einfach so.
Da
braucht man gar nicht so mega viel schimpfen. Hey, die Kiddies setzen sich eine Virtual Reality Brille auf, um aus der Realität zu verschwinden.
Ja.
Sie möchten in eine virtuelle Realität abtauchen. Nicht nur die Kiddies, das machen auch die Erwachsenen. Ich habe das selbst auch schon ausprobiert und ich finde das mega cool.
Ja gut, der Gedanke, aus dieser Welt da irgendwie zu entfliehen, der ist ja auch einladend, will ich mal sagen.
Ja.
Gerade auch in heutigen Zeiten, aber ich will das nicht durch die Politik eingehen.
Ja, aber du hast recht. Also allein schon politische Entscheidungen, Krieg, Krankheiten, alles, was jetzt hier kursiert, das lässt in einem den Wunsch aufblühen, dass man sich irgendwo in so eine andere Realität irgendwo verkrümelt.
Ja, und ja.
Da macht es eben absolut auch Spaß irgendwie für uns in unserem Alter, ne? Wir so etwas älteren Säcke, sag ich mal. Ich bin jetzt nicht so mega alt, du ja auch nicht, aber hey, für uns sind es vielleicht Bücher, Science-Fiction-Bücher, in die wir uns dann lesen und dann wirklich uns richtig reindenken können in die Geschichten und für die Jüngeren und auch vielleicht für Leute in unserem Alter gibt es ja natürlich auch, die machen dann Virtual Reality und sind im Spiel irgendwie ein Soldat, der alles wegbombt und ein Superheld oder ein Rennfahrer oder was weiß ich oder ein Taucher und du ich habe das wie gesagt selbst schon erlebt mit diesen Virtual Reality Brillen, das ist cool, das ist wirklich, das kann so cool sein, dass du damit gar nicht aufhören möchtest.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Dass du wirklich da dich so ging es mir früher, als ich noch viel jünger war, als ich meinen ersten Amiga 500 hatte oder irgend sowas.
Ach ja.
Und hab dann, hey, eins meiner Lieblingsspiele war so ein Point-and-Click-Adventure, hießen die Monkey Island und Hook aus dem Film Hook. Diese schöne Musik, diese schönen Bilder, da konnte ich mich richtig, da war ich richtig mit dabei, da war ich richtig drin. Ich hatte so eine gute Fantasie, da habe ich das richtig alles miterlebt und mitgefiebert und mitgetrauert und mich mitgefreut. Das war auch für mich so ein kleiner, ich habe ja früher daheim immer so ein bisschen, will es nicht alles erzählen, aber dafür daheim war es manchmal auch nicht so schön, sage ich mal. Für mich war das meine Flucht in eine alternative Realität, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, so Videospiele und solche Sachen, ne? So ist es eben, ne? Es hat eben alles seinen Reiz und deswegen, stell dir vor, es wäre wirklich möglich, dass du irgendwo in den Kasten einsteigst und kommst in einer alternativen Realität raus, in einem Paralleluniversum, und wo du vielleicht nicht mehr existierst, aber du irgendwie nachgucken kannst, was du da gemacht hast, wer du da warst. Krasser Gedanke, finde ich
gut. Ja, natürlich. Das ist ähnlich interessant wie halt der Gedanke, also so erweiterter Gedanke, wie der, wer war ich in meinem letzten Leben quasi. Ne?
Ja.
Das ist eine, oder eine modernere Version davon,
sage ich mal. Noch spannender finde ich das sogar, weil da gäbe es ja wahnsinnig viele zu
erforschen. Ja, es gibt ja natürlich, es gibt mehr Möglichkeiten, ja.
Ich weiß nicht, wer das aufgestellt hat, die Theorie. Irgendjemand hat mal irgendwas von 182 Parallelwelten erzählt. Wie er darauf kommt, das weiß ich nicht. Ich habe das gestern ein bisschen recherchiert im Zuge von dem Podcast mit dem Thorsten Lesker. Ich habe so 182 oder 183 Parallelwelten gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat und wie und was. Aber jemand anders sagt ja, es gibt unendlich viele. Gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Finde ich auf jeden Fall sehr coolen Gedanke. Parallele Welten. Ja, sehr, sehr cool. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir bald Schluss. Wir sind ja von Lemuria ganz weit abgedriftet.
Ja, aber macht ja eigentlich nichts.
Nicht so schlimm.
Andere Themen auch interessant.
Ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. Ja. Und das Thema Mars können wir uns vielleicht mal vornehmen für eines der nächsten Male. Finde ich
auch
spannend. Dein Mars-Buch mal, und ich habe auch dein Buch Freimaurer im Weltall hier. Das finde ich auch ganz cool. Sind auch so Sachen drin, mit denen ich nicht viel anfangen kann, aber cool zu lesen ist es trotzdem, finde ich. Cool geschrieben.
Ja, und das sind schwierig. Also das ist auch wieder gewagtes, gefährliches Terrain.
Würde ich auch sagen. Ist gewagt. Aber interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Ich sage tausend Dank. Bleibt noch 2 Minuten bei mir, und für die Zuhörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.